that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, ich bin Mirko.
Hi, ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf ArkhamInsiders.com.
Wie wir gehört haben in der letzten Folge, Tante Lillian ist gestorben. Lovecraft musste nach dem Tod von Tante Lillian wieder umziehen. College Street Nummer 66 im Quartier der Brown University. Und ironischerweise direkt hinter der John High Library, die jetzt Lovecrafts Nachlass besitzt. 5 Zimmer im ersten Stock und 2 kleine Mansardenzimmer, $10 pro Woche. Das war wirklich ein echtes Schnäppchen. Das Haus, so sagt Lovecraft selber, im Kolonialstil erbaut um 1800, was ihn natürlich besonders freute. Für ihn gab es 2 Räume, also ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer, sowie einen Mansardenstauraum. Wir hatten ja schon über sein Ex Libris gesprochen, das einen kolonialen Hauseingang zeigte. Und nun wohnte er in einem solchen Haus, wo es diesen kolonialen Hauseingang gab. Er hat ihn so begeistert, dass er ihn in mehreren Briefen, zum Beispiel an August Derleth oder Karl Ferdinand Strauch oder Robert Bloch, dass er das Haus wirklich zeichnete und gerade diesen kolonialen Hauseingang immer wieder neu in verschiedenen Briefen malte, um seinen Stolz damit auszudrücken, dass er endlich in einem solchen Haus wohnen durfte. In allen Briefen aus dieser Zeit wird auch im typischen Lovecraftschen Enthusiasmus von der neuen Wohnung berichtet. Im Mai 1933 zog er ein, Tante Annie 2 Wochen später. Er war absolut glücklich, so kann man sagen. Die Wohnung bot ausreichend Platz, hatte eine Kochnische und nur ein paar hundert Meter von Downtown Providence entfernt. Wenn ihr euch auf Google Street View mal anschaut, College Street 66, das Haus selber existiert dort nicht mehr. Es ist tatsächlich, es ist versetzt worden. Aber wenn ihr guckt, vor der College Street steht bei Google Street View, nach rechts schaut, seht ihr den Eingang der Brown University, guckt ihr nach links runter und geht immer weiter runter, dann kommt ihr tatsächlich nach Downtown Providence. Wenn man die College Street in westlicher Richtung also hinaufläuft, steht man direkt vor einem der Haupteingänge des Campus. Die Gegend selbst kennt Lovecraft sehr gut. Dort ist nämlich die Hope Street und die Benefit Street, in deren Nähe ist er ja zur Schule gegangen. Die Barn Street war auch sehr nah, also war der Umzug weniger aufwendig. Und auch die Angel Street war quasi um die Ecke, ein Fußmarsch von etwa, sagen wir mal, 1,5 Kilometern, vielleicht 2 Kilometern, führte ihn dann auch in den Blackstone Park am Seekong River, wo er sich gerne aufhielt, sich auf eine Bank setzte, um zu lesen und zu schreiben. Den hinteren Teil der Wohnung bewohnt Tante Annie. Er hat auch hier sehr detaillierte Zeichnungen gemacht. Der einmal den Grundriss der gesamten Wohnung hat er in mehreren Briefen gezeigt. Und natürlich den Grundriss seiner persönlichen Räume. Zwischen dem Schlafzimmer von Tante Annie und ihrem Wohnzimmer ist ein kleines Esszimmer und eine Kochnische. Ein Wandschrank ist auch da und eine kleine Abstellkammer, wie das bei den Amerikanern so ist. Lovecrafts 2 Zimmer liegen im vorderen Teil und sind etwa gleich groß. In dem Buch Marginalia, das 1944 bei Arkham House erschienen ist und Texte von und über Lovecraft enthält, sollen sogar 2 Fotos von Barlow zu sehen sein, die er in Lovecrafts Arbeitszimmer gemacht hat. Natürlich muss man unverschämt viel Geld aufbringen, um eine dieser seltenen Ausgaben von Marginalia auftreiben zu können. Online konnte ich leider die Bilder nicht finden, aber wenn jemand Glück hat und sie findet, postet das doch bitte im Kommentarbereich. Die Zimmer waren voller Möbel aus Familienbesitz und somit bot sich, kann man sagen, ein munteres stilistisches Durcheinander, wenn man in Lovecrafts Arbeitszimmer hineinging. Das Haus selbst lag etwas weiter zurück von der Straße. Auch hier gibt es in einem Brief an Duane W. Rimmel aus dem Juni 1934 eine Handzeichnung, die zeigt, dass das Haus College Street 66 näher an der Waterman Street, die parallel zur College Street verläuft, in Richtung Norden liegt, also tatsächlich ein Stück zurückversetzt. Und hinter dem Haus gab es eine Pension, in der Tante Annie öfters zum Mittagessen hinging. Lovecraft eher seltener. Er spazierte downtown zu den preiswerten Restaurants, die er kannte. Oder er bereitete sich seine Mahlzeiten wie eh und je in der Kochnische. Dazu kaufte er im Weybosset Food Basket Downtown ein. Den Weybosset Food Basket gibt es tatsächlich noch. Wenn man Downtown runtergeht, kann man, naja, nicht mehr natürlich den alten Laden begutachten, aber man, wenn man es denn könnte, könnte die Distanz von der College Street zu seinem favorisierten Grocery Store nachlaufen. Kenneth Fake Jr., den wir ja auch sehr gut kennen, hat einen hervorragenden Aufsatz geschrieben. Can you direct me to Eli Court? Some Notes on 666 College Street erschien im Lovecraft Annual 2015. Auch hier sagte er, dass die alten Möbel endlich wieder alle aufgestellt werden konnten, die in einem, in solchen Storage Locker drin waren. Lovecraft kauft aber tatsächlich neue Bücherregale, denn seine Sammlung wächst und wächst. Weihnachten 1933 wurde schön dekoriert. Wir haben es in einer unserer Weihnachtsfolgen ja schon angesprochen. Annie und er waren wirklich einfach glücklich, in einem solchen alten Gebäude leben zu können. Wie gesagt, das Haus gibt es noch, aber es ist in die Prospect Street verlegt worden. Des Weiteren listet Kenneth Fake so ziemlich alle historischen Details sorgfältig auf. Und da ist Fake natürlich unermüdlich und akribisch. Das kennen wir aus den genealogischen Untersuchungen zu Lovecrafts Familie. Der hat so ziemlich alles ausgegraben, was es da gibt. Er konnte sich bestätigen lassen, dass das Haus nicht um 1800, wie Lovecraft annimmt, gebaut wurde, sondern eher um 1825. Und er weiß, wer der Architekt war, und er weiß tatsächlich, wer bis zu Lovecrafts Zeiten und darüber hinaus in diesem Haus gelebt hat. Lovecraft hat diese Zeichnungen für seine Briefpartner angefertigt in großer Detailfreude, und man kann sagen, die letzten 4 Jahre seines Lebens verbringt er hier, und er war tatsächlich überglücklich, dort zu sein. Eine sehr schöne Anekdote: Es gibt kleines Gartenhaus, das direkt neben seinem Fenster liegt, oder das Flachdach ist neben seinem Fenster, und dieses Flachdach war ein Bereich, wo sich die Katzen der Nachbarschaft gerne gesonnt haben. Und Lovecraft, ein großer Katzenfan natürlich, hat das Fenster geöffnet, die Katzen durften rein, sie durften durch sein Arbeitszimmer stromern. Sie haben sich auf seinem auf den Morris Chair, den er da hatte, durften sie sich zum Schlafen hinlegen. Und sie tapperten auch über seinen Schreibtisch. Und wenn er mit dem Stift ganz schnell seine Briefe schrieb, dann waren sie ganz fasziniert und haben beobachtet. Und diese Katzen, denen hat er auch Namen gegeben. Und natürlich im Umfeld einer Ivy League Universität, wo die Studentenschaften und die Studentenverbindungen alle in der Nähe lagen, nannte er diese kleine Bande von Katzen Kappa Alpha Tau, kurz Cat. Und hat in seinen Briefen auch immer wieder über die Studentenverbindung der Katzen berichtet. Kappa Alpha Tau, das war immer wieder Thema in seinen Briefen seitdem. Bevor er in die College Street gezogen ist, im März nämlich, trifft er in Hartford Sonja. Die beiden haben sich dort getroffen, haben ein bisschen Hartford angeguckt. Und dies war tatsächlich das letzte Mal, dass Sonja und er sich persönlich gegenüberstanden. Juni 1933, am 14. Juni 1933 fällt Tante Annie die Treppen herunter. Es klingelte an der Tür und sie wollte schnell zur Tür gehen, um den Besuch einzulassen, und brach sich den Knöchel. Das bedeutete 4 Wochen lang im Rhode Island Hospital, und anschließend, als sie wieder zu Hause war, musste sie einen Pflegedienst rufen. Sie wurde von einer Krankenschwester gepflegt und Lovecraft hat auch Teile der Pflege übernommen. Das bedeutete für ihn, wenn die Krankenschwester oder die Pflegeschwester frei hatte, den Nachmittag musste er zu Hause verbringen, um sich um seine Tante Annie zu kümmern. Aber wie wir wissen, auch Die finanzielle Situation hat sich trotz der günstigen Wohnung nicht wirklich gebessert. Er versuchte immer wieder in irgendeiner Art und Weise Stories unterzubringen, hatte Akquise, es war wieder ein Buchprojekt unterwegs, das nicht zustande gekommen ist. Er hatte finanziell zu kämpfen, es war sogar so schlimm, dass er zu einem NAPA-Treffen nach New York fahren wollte, um dort auch W. Paul Cook zu treffen, aber er musste dieses Treffen aus finanziellen Gründen absagen. Immerhin am 30. Juni konnte E. Hoffman Price kam nach Providence und hat den guten Lovecraft in einer Tagestour oder einer mehrtägigen Tour in seinem 1928er Ford mitgenommen. Lovecraft nannte diesen Ford Juggernaut und konnte tatsächlich, hat E. Hoffman Price, Lovecraft in Gegenden seines eigenen Staates mitgenommen, die er noch nie besucht hatte. Harry Probst bei einem der Ausflüge, der hat sie dann begleitet und es gab eine kleine Midnight Session auf dem St. John's Churchyard. Und es gab, das ist auch interessant, ein kleines Festival, was die drei gemacht haben, in dem sie Indian Curry den Preis gekocht hat. Wir haben auch schon in unserer Weihnachtsfolge Essen und Trinken bei H.P. Lovecraft haben wir über diese Curry-Sache gesprochen und die haben wochenlang darüber diskutiert in Briefen, wie dieses Curry anständig zuzubereiten sei. Probst, der auch dabei war, brachte einen Sixpack Bier mit und Lovecraft fragte, wie man diese ganzen Mengen Alkohol trinken sollte. Auch Price während seines Besuches wusste natürlich, dass Lovecraft kein Freund von Meeresfrüchten ist und nimmt ihn natürlich mit zu einem der besten Meeresfrüchte-Restaurants, zu einem der besten Fischrestaurants der Gegend. Und Lovecraft sagte, während du dieses gottverdammte Zeug isst, gehe ich rüber und hole mir ein Sandwich. Auch schön mal wieder, Frank Longs Eltern und Frank Long selber im späten Juli nehmen ihn mit zu einer der Weekend-Touren, die sie machten. James F. Morton trifft Lovecraft am 31. und bleibt bis zum 2. August. 31. Juli bleibt bis zum 2. August. Und sie machen ihre üblichen Wanderungen durch die Gegend und tatsächlich auch einen kleinen Bootsausflug nach Newport. Lovecraft in diesem Jahr fährt er zum dritten und letzten Mal nach Quebec, denn seine Tante Annie hat ihm als spätes Geburtstagsgeschenk eine Woche frei gegeben. Er musste sie also nicht pflegen. Das hat er natürlich sehr gerne ausgenutzt. Thanksgiving war er in Plymouth und hat dort Thanksgiving gefeiert, weil Thanksgiving in Plymouth ja quasi erfunden wurde, 312 Jahre vorher. Allerdings, das Jahr 1933, wir sind noch nicht durch, war auch für ihn als Schriftsteller äußerst schwierig. Er hatte sozusagen eine kleine Schreibblockade. Irgendwie wollte es nicht ganz funktionieren mit dem Schreiben. Er hatte zwar immer wieder Ideen, die er aufschrieb, aber die er nicht wirklich ausarbeitete. Am 22. Oktober 1933 schreibt er an Clark Ashton Smith, ich habe so etwas wie einen Stillstand im Schreiben, angewidert von einem Großteil meines älteren Werks und unsicher auf dem Weg zur Verbesserung. In den letzten Wochen habe ich einen enormen Aufwand im Experimentieren mit Stilen und Perspektiven betrieben, aber ich habe die meisten meiner Resultate vernichtet. Tja, wieder Sachen, die wir niemals lesen werden. Schade eigentlich. Was auch interessant ist, zu dieser Zeit wird Lovecraft eigentlich zum Mittelpunkt eines großen Netzwerks von Fans und Schreibern, Autoren im Bereich der Weird Fiction und der Science Fiction. Sie betrachteten ihn quasi als lebende Legende. Das ebenfalls Interessante ist daran, dass sehr viele junge Leute, viel, viel jüngere Leute ihn bewunderten. H.R. Barlow, von dem wir ja schon gehört haben, ist mit 13 1931 mit Lovecraft in Kontakt getreten. Robert Bloch, auch nicht viel jünger, der ist 1917 geboren, hat Lovecraft das erste Mal im Frühjahr 1933 geschrieben. Und Lovecraft fragte natürlich höflich wie immer, hast du denn schon oder haben sie schon etwas geschrieben im Bereich der Weird Fiction? Ja, sagte da Robert Bloch, schickt ihm zwei Kurzgeschichten und Lovecraft, wie er es immer gemacht hat, wenn er jemanden mochte und ihm Schreibhilfe gab, hat erstmal diese Stücke gelobt und dann ganz subkutan Verbesserungsvorschläge mit eingebaut. Und tatsächlich im Juli 1934 kann Bloch seine erste Story an Weird Tales verkaufen. Das war The Secret in the Tomb. Leute wie F. Lee Baldwin, 1913 geboren, oder der schon erwähnte Duane Rimmel, 1915 geboren, Richard F. Seawright, immerhin 1902, Hermann König, Helen V. Scully, diese Leute alle beginnen Kontakt mit ihm aufzubauen. Helen V. Scully allerdings hat ihn vorher getroffen, und zwar ist sie in Providence gewesen. Eine, ja, man kann sagen, romantische Beziehung mit Clark Ashton Smith hatte sie, und er hatte ihr gesagt, besuch doch mal Lovecraft. Das hat sie auch getan, und Lovecraft, der alte Gentleman, hat für Sully alles bezahlt. Das Hotel, das Essen und sämtliche anderen Dinge, ohne dass sie wusste, dass er finanziell in Schwierigkeiten ist. Und er macht einen schönen Ausflug mit ihr auf den ja mehr oder weniger versteckten Kirchhof von St. John's Episcopal Church. Und da gibt es, ich zitiere aus Sprague de Camps Biografie, H.P. Lovecraft, eine Biografie von Sprague de Camp, erschienen im Vester Verlag, eine Erinnerung von Helen V. Sully, die sie in Lovecraft Remembered auch nochmal veröffentlicht hat. Ich zitiere: An jenem Abend führte er mich nach dem Essen zu einem Friedhof, der mit Poe in Verbindung stand. Es war dunkel, und er fing an, mir sonderbare, unheimliche Geschichten mit Grabesstimme zu erzählen. Und trotz der Tatsache, dass ich eine sehr bodenständige Person bin, brachte mich irgendetwas an seinem Verhalten, der Dunkelheit und einer Art schaurigen Lichts, das über den Grabsteinen zu schweben schien, derart auf, dass ich vom Friedhof fortrannte, mit ihm auf den Fersen, und ich hatte nur noch einen Gedanken, dass ich die Straße erreichen musste, ehe er, oder was es auch war, mich ergriff. Ich erreichte eine Straßenlaterne, zitternd, keuchend und fast in Tränen, und er hatte einen überaus merkwürdigen Gesichtsausdruck, fast triumphierend. Kein Wort wurde gesagt. Ja, der Ladiesman Lovecraft, so führt man eine Dame aus auf einen Friedhof und erzählt ihr Horrorgeschichten. Man muss auch sagen, dass Helen Sully eine sehr attraktive junge Dame war. Sehr, sehr attraktiv. Und als sie einmal in New York war, nachdem sie Lovecraft besucht hatte, so geht die Geschichte, es wird auch in einem Brief an Clark Ashton Smith vom 25.07.1933 erzählt, dass sie bei einer Weird Fiction Convention Frank Long und Donald Vandrei getroffen hat, die sich fast um sie geprügelt haben, kann man sagen. Sie wollten sich duellieren, so schreibt Lovecraft. Und Lovecraft kann die beiden gerade noch zurückhalten. Und er nannte sie immer wieder Miss Sully, Miss Sully. Und sie sagte zu ihm, nein, Sie können ruhig Helen zu mir sagen. Und Lovecraft dann darauf, natürlich, aber ich bin kein Vornamensklave. Andere Schriftsteller und Autoren, wie unter anderem Frank Belknap Long, haben es in der Zeit, anders als Lovecraft allerdings, geschafft, ordentlich was zu verkaufen. Sie haben, wie Frank Long, angefangen, sich umzusehen. Long ging mehr in die Richtung Science Fiction und war tatsächlich dann ein Hackworker für Astounding und andere Geschichten. Clark Ashton Smith, den wir ja auch schon kennengelernt haben, schrieb und schrieb und schrieb und verkaufte auch. Donald Vandrei hat immer mehr Gedichte veröffentlicht. August Derleth, das weiß eigentlich fast jeder, begründete damit seine Position als Schriftsteller und hat da schon entwickelt, wofür man ihn später eigentlich, ja, mögen kann man das nicht nennen. Viele mögen ihn eben nicht dafür, dass er das Lovecraft-Pastiche quasi erfunden hat. Er ist derjenige, der den Stein ins Rollen brachte. Wir werden bei Zeiten über Derleth etwas ausführlicher berichten. Die Kollegen wurden mehr veröffentlicht oder veröffentlichten mehr als Lovecraft, der ja in dieser Schreibkrise steckte. Er hat zwar auch was geschrieben, aber das wollte alles nicht so richtig laufen. Wenn wir schauen, was in dieser Zeit von den Kollegen veröffentlicht wurde, können wir sagen, dass es eigentlich begann mit dem sogenannten Cthulhu-Mythos. Die Kollegen nahmen sich, wie Lovecraft es gesagt hatte, Teile aus seinen eigenen Erzählungen, und die Pseudomythologie, nicht nur der Cthulhu-Mythos, sondern alles, was in irgendeiner Art und Weise damit vernetzt ist, und auch eigene Mythenkreise, die wurden sozusagen en vogue. Und damit schließe ich zunächst einmal.
Ja, Lovecraft hat sich für sein Ableben tatsächlich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht. Also er hat das ja wirklich so knapp verpasst. Ne? Das ist schön, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Genau, den Hype hat er wirklich knapp verpasst. Um ein, zwei Jahre dann hätte er sicherlich nochmal ein anderes Standing erreichen können in seinem Leben. Ja, was die von dir genannten Schriftsteller-Kollegen betrifft, so hat er doch aber auch Anfang 1934 schon einen Ausblick gewagt, was wohl aus den Einzelnen einmal werden würde. Und in einem Brief an Frank Lee Baldwin schreibt er: Von all den We Are Tales-Mitarbeitern werden wohl nur wenige einen literarischen Durchbruch erzielen. Derleth wird es tun, wenn auch nicht mit seiner fantastischen Arbeit. Smith vielleicht, OneDry und Long werden es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Howard hat eine Chance, auch wenn er besser dran wäre mit traditionellem texanischen Stoff. Price könnte es zwar, jedoch glaube ich nicht daran, denn die kommerzielle Schreiberei wird ihn kriegen. Ja, wir haben schon so häufig über Lovecrafts literarische Ansprüche gesprochen, dass wir jetzt darauf nicht weiter eingehen müssen, auf diese Äußerung. Nur nochmal zu Price, der war ja durch die Depression arbeitslos geworden und hatte sich dann auch ganz bewusst für ein Dasein und natürlich ein Auskommen als Autor entschieden, der notgedrungen eben eher dem Geld folgen musste als irgendwelchen schriftstellerischen Idealen. Auch in anderen Belangen übte Lovecraft Kritik an Weird Tales, nämlich an der illustrativen Ausrichtung des Magazins. Von den zahlreichen Künstlern, die für Weird Tales arbeiteten, schätzte er beispielsweise J. Allen St. John. Das ist eigentlich der klassische Edgar Rice Burroughs Illustrator und ein wichtiger Einfluss zum Beispiel auch für Frank Frazetta gewesen. Weiterhin schätzte Lovecraft einen Burschen namens Hugh Rankin, der vor allem ein Meister der schwarz-weißen Innenillustration war und dessen Bilder ihr sicherlich auch schon mal in alten Weird Tales Ausgaben bzw. Digitalisaten davon gesehen habt. Ausgerechnet allerdings eine der bekanntesten Künstlerinnen sagte Lovecraft nun überhaupt nicht zu. Und hierbei handelt es sich um Margaret Brundage, die haben wir auch schon mal in unserer Weird Tales Folge erwähnt, ihres Zeichens bekannt für ihre meist farbigen Pastelle waren das, glaube ich. Sie hat auch in anderer Technik gearbeitet, aber vor allem diese Pastelle sind sehr charakteristisch für sie, mit spärlich bekleideten Damen in brenzligen Situationen. Sprague de Camp hat behauptet, dass ihr dazu ihre Tochter Modell gestanden hätte. Wie sich jedoch dann herausstellte, hatte Brundage gar keine Tochter. Und damit haben wir mal wieder eine von diesen schönen de Camp-Anekdoten, die nur leider nicht wahr ist. Wenn Lovecraft über die Titelbilder von Margaret Brundage schreibt: Ich kapiere einfach nicht, was zur Hölle Mrs. Brundage, unbekleidete Ladies mit Weird Fiction zu tun haben, dann hat er damit nicht ganz Unrecht. Zumindest befand er sich hier auf einer Linie mit Clark Ashton Smith, der ihm im Dezember 1933 schrieb: Der aktuelle Weird Tales Titel, wenn auch farblich zufriedenstellend, ist seltsamerweise so suggestiv wie eine Weihnachtskarte. Miss Brundage hat ungefähr so viel echtes Verständnis für das unheimlich Fantastische wie eine Kuh aus Jersey. Ja, und da ist er natürlich schon wieder der alte und ewige Zwist zwischen künstlerischem Anspruch und den Gepflogenheiten des Marktes. Und ich kann mir vorstellen, viele Käufer haben wahrscheinlich sehr gerne zugegriffen, wenn Brundage mal wieder eine barbusige Lady in den Klauen irgendeines Dämons zu Papier oder auf die Leinwand gebracht hatte. Übrigens, diese nackten Tatsachen auf den Weird Tales Heften sollen Lovecraft ja angeblich dazu bewogen haben, die Titelbilder abzureißen. Demgegenüber stellt Joshi klar, dass die Weird Tales Sammlung aus Lovecrafts Nachlass, aufbewahrt in der schon erwähnten John Hay Library, völlig intakt ist. Also wir müssen nicht unbedingt diesem Gerücht Glauben schenken, dass er tatsächlich diese etwas, man kann noch nicht mal sagen obszön, aber etwas freizügigen Titelblätter abgerissen hat.
Ich glaube, es war W. Paul Cook, der das in seinen Erinnerungen erwähnt hat, dass er die Covers angeblich abgerissen hat. Aber ich glaube, auch Lovecraft war sich bewusst, was er da anrichten würde. Das würde Lovecraft nie machen. Nein, der macht keine Schriftwerke kaputt. Nein.
Ja, im Sommer 1934 kommt es noch einmal zu einer folgenschweren literarischen Neuentdeckung. Durch den Kollegen H.C. Koenig lernte Lovecraft das Werk des zu dem Zeitpunkt offenbar schon vergessenen William Hope Hodgson kennen, des Erfinders von dem okkulten Detektiv Carnacki, The Ghost Finder, und natürlich Verfassers fürchterlicher und unheimlicher Stories, die auf dem Meer spielen. Nicht zu vergessen die beiden Romane The Nightland und The House on the Borderland. Bekanntlich hat Lovecraft nach dieser Entdeckung seinen Essay Supernatural Horror in Literature sofort um einen entsprechenden Absatz über Hodgson erweitert, und auch auf Deutsch liegt eigentlich ein sehr guter Querschnitt von seinem Werk vor, das man bedenkenlos empfehlen kann, wenn es hier an dieser Stelle einer solchen Empfehlung überhaupt noch bedarf. Also Hodgson ist gut vertreten, sowohl in der Suhrkamp-Bibliothek, der Fester Verlag hat ihn veröffentlicht, und wahrscheinlich stehen auch schon wieder die nächsten Projekte in der Pipeline, also diese Kanaki-Stories, die werden demnächst rauskommen oder sind vielleicht schon erschienen, ich weiß es gerade gar nicht.
Es gab früher das Nachtland bei Fantasy Special im Bastei-Lübbe Verlag. Eine der seltsamsten und bizarrsten Visionen vom Ende der Welt habe ich hier als altes Taschenbuch vorliegen. Und ein Hinweis, The SFF Audio Podcast Nummer 164 beschäftigt sich mit The House on the Borderland von William Hope Hodgson. Es ist sogar ein Read-Along, das heißt, das Buch gibt es komplett als Hörbuch vor dem Podcast. Auf Englisch natürlich, aber warum nicht? Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und Jesse Willis, Wayne June und meine Wenigkeit diskutieren nach dem Read-Along die Story sehr ausführlich.
Ja, also das ist doch der perfekte Anschluss dann an diesen Podcast, würde ich sagen.
Ja.
Der erwähnte König hat Lovecraft dann auch noch andere Sachen zugesteckt, nämlich die Romane eines gewissen Charles Williams. Williams, das war ein Kollege von Tolkien und C.S. Lewis und ebenfalls Mitglied des bekannten Inklings. Das ja ist so eine Vereinigung, über die ich selbst gar nicht so viel weiß. Ich weiß nur, dass sie was mit Tolkien und Lewis zu tun hat. Und alle, die sich schon ein bisschen mit Tolkien auseinandergesetzt haben, werden wahrscheinlich wissen, worum es sich handelt. Lovecraft konnte sich aber mit diesen Sachen von dem Williams nicht anfreunden. Und er sieht in dessen Schaffen auch weniger Horrorliteratur oder unheimliche Fantastik als vielmehr philosophische und religiöse Erwägungen in eine erzählerische Form gegossen. Vor allem aber Williams christliche Ausrichtung muss ihn ja regelrecht abgestoßen haben. Kommen wir stattdessen zu einem für uns an diesem Punkt wichtigeren Schriftsteller, der im Umkreis von Lovecraft von Interesse ist. Am 8. Januar 1934 weilt Lovecraft in New York, und dort diniert er mit Abraham Merritt im Players Club unweit des Gramercy Parks, und in einem Brief an Tante Annie vom selben Tag noch gibt Lovecraft seinen Eindruck wieder. Er ist freundlich und entzückend. Ein dicker, mittelalter Bursche und ein echtes Genie auf dem Feld der unheimlichen Fantastik. Er weiß alles über meine Arbeit und lobt sie ausgiebig. Lovecraft selbst verehrte Merritt, seitdem er schon 1918 dessen Story The Moon Pool im All-Story-Magazin gelesen hatte. Allerdings muss man sagen, dass sich seine Begeisterung im Lauf der Jahre abgekühlt hat. Zwar nimmt Merritt mit der erwähnten Erzählung The Moon Pool immerhin noch einen verdienstvollen letzten Platz auf der bekannten Liste von Lovecrafts 10 liebsten unheimlichen Geschichten ein, veröffentlicht im Fantasy Fan Nummer 2 1934. Aber merkwürdigerweise finden wir in Supernatural Horror in Literature kein Wort zu Merritt. Tatsächlich hat sich Lovecraft dann auch in einem Brief an C.L. Moore von 1937 durchaus kritisch zu Merritt geäußert. Dort schreibt er nämlich: Er hätte ein Macon, ein Blackwood oder Dunsany oder Delamar oder M.R. James sein können. Aber er ist so tief gesunken, dass er die kritische Fähigkeit verloren hat, das zu erkennen. Er ist verloren, weil er die Tricks der dressierten Hunde zu sehr verinnerlicht hat. Und nun kann er sich nur noch in der unbedeutenden, artifiziellen und klischeehaften Weise einer 2-Cent-pro-Wort-Liebesgeschichte ausdrücken. Abraham Merritt, von dem sind auch einige Sachen auf Deutsch erschienen. Zum Beispiel das von Lovecraft allerdings wenig geliebte Das Schiff der Ishtar in der notorischen Terra Fantasy Reihe im Pabel Verlag. Der Fischer Verlag hat 3 Titel im Programm. Metallstadt, Das Volk der Vater Morgana und das schon erwähnte The Moon Pool, der Mondteich. Das war für mich jetzt auch eine Entdeckung, dass es diese 3 Bücher bei Fischer gibt. Die sind auch erst im Herbst letzten Jahres erschienen, wobei ich Metallstadt schon mal als Jugendlicher gelesen habe unter dem Titel Das Gesicht am Abgrund. Das war in der Fischer Bibliothek der fantastischen Abenteuer. Das war eine Reihe, die eigentlich eher auf Fantasy ausgerichtet war. Und in so eine Richtung geht dieses Buch.
Waren das, ja? Ja, waren das die mit dem, die in Blau?
Mit dem blauen Cover? Die waren blau und hatten vorne reich illustrierte Titelbilder.
Ja, da gab es einige Perlen, einige Perlen und Juwelen in dieser Serie mit einem gewissen Anspruch.
Ja, Anspruch.
Denke genau. Ich mal, ne? Mhm. Ja, also nicht das Palpige, sondern schon das anspruchsvolle, fantastische. Und daran kann ich mich auch sehr gut erinnern. Sind die anderen Sachen bei Fischer Tor erschienen oder
im normalen regulären?
Ah, okay. Ja, seit ich aus dem Buchhandel raus bin, kriege ich sowas alles nicht mehr mit.
Ja, wie gesagt, war für mich auch neu und insgesamt wage ich mal zu behaupten, an der Fantastikwelt so ein bisschen vorbeigegangen. Vielleicht bekomme ich auch nicht jede Neuigkeit mehr mit. Was aber die Cover betrifft, also wenn das tatsächlich die verlässlichen Titelbildabbildungen waren auf der Webseite, die ich da gesehen habe, also die bestehen aus einem reinen Farbschema und Typografie. Also da ist nichts mehr mit illustrierten Titelbildern und so weiter. Aber ja, diese Bücher, ich denke, wenn ihr wirklich auf den Spuren Lovecrafts wandeln wollt, dann seid ihr mit diesen 3 Titeln von Merritt gut bedient. Der Vollständigkeit halber muss man noch einen anderen Roman von ihm erwähnen, der in Deutschland kursiert, Flieh, Hexe, Flieh. Das ist ein sehr klischeehafter, palpiger Teufels- und Hexenroman. Der ist auch schon mal im Pabel Verlag erschienen in den 70er Jahren, wird mittlerweile für relativ Geld dafür, dass es so ein dünnes Taschenbuch ist, im Antiquariatshandel gehandelt. Und er ist außerdem Teil einer Anthologie, die mal im Vesta Verlag erschienen ist. 3 Teufelsromane heißt die. Und da ist dieses Buch auch enthalten. Also es ist okay, man kann es mal lesen, aber es ist wirklich reinrassiger Pulp. Die Sachen, die Lovecraft schätzte, das sind tatsächlich die Sachen, die der Fischer Verlag jetzt letztes Jahr veröffentlicht hat. Ja, ich schließe mich gleich weiter an mit einer sehr persönlichen Empfehlung von mir. In der Oktoberausgabe der Weird Tales 1933 erschien eine Geschichte namens The House of the Worm von einem gewissen Merle Proud, der dann im Anschluss noch 2, 3 Sachen veröffentlicht hat, um dann völlig im Nirgendwo zu verschwinden. Joshi weist hier bei dieser Erzählung auf einige entscheidende Call of Cthulhu-Referenzen hin, beziehungsweise in Teilen wirft er der Story sogar vor, ein Plagiat zu sein, sagt aber auch, dass sie ein sehr gelungenes frühes Pastiche ist. Ja, insgesamt sollte dieser leicht wackelige Plagiatsvorwurf niemanden davon abhalten, sie zu lesen. Ich selbst habe sie auch als Jugendlicher mir mal zu Gemüte geführt, und zwar in dem Sammelband Horror, Gruselgeschichten aus alter und neuer Zeit, herausgegeben von Kurt Singer mit Bildern von Günter Stiller. Das Buch ist 1971 in der Büchergilde Gutenberg erschienen. Es gibt allerdings auch eine Version, die hat der Deutsche Bücherbund herausgebracht. Jedenfalls gehört das Haus des Wurms innerhalb dieses Buchs zu meinen absoluten Lieblingsgeschichten. Das Buch ist darüber hinaus empfehlenswert, weil es enthält sehr viele Sachen von den Weird Tales Autoren. Lovecraft ist natürlich drin mit Dreams in the Witch House. Frank Belknap Long ist vertreten. Seabury Quinn, Robert Bloch und ja, wie gesagt, alles sehr, sehr interessante Leute. Ja, die Story selbst hat eigentlich weniger was mit Cthulhu zu tun. Sie ähnelt eigentlich eher The Color Out of Space. Es geht um den Ausbruch einer rätselhaften Pestilenz in den Ozarks, dieser Gebirgsregion in den Vereinigten Staaten. Und es wird wirklich sehr eindringlich so ein Zerfall und ein Zerfäulnis innerhalb der Natur, innerhalb eines Waldes beschrieben. Lovecraft selbst hat auch diese angesprochene Parallele zu Call of Cthulhu offenbar nicht entdeckt. Jedenfalls äußert er sich wohlwollend über The House of the Worm in einem Brief an Smith von 1933. Da schreibt er: Ein Newcomer. Aber die Story hat für mich eine einzigartige, authentische Qualität, trotz eines gewissen Anflugs von Naivität. Sie hat eine bestimmte Atmosphäre und einen Sinn für das brütende Böse. Dinge, die den meisten Pulp-Autoren abgehen. Ja, und jetzt steht noch ein großer Besuch an, ein bekannter großer Besuch. Im Frühjahr 1934 erhält Lovecraft eine Einladung von Robert H. Barlow, ihn in Florida zu besuchen. Barlow, der wohnte damals mit seinen Eltern etwa 13 Meilen entfernt von der Stadt Deland, und das liegt ungefähr 40 Kilometer nördlich von Orlando. Lovecraft, der, wie wir ja wissen, schon Florida bereist hatte, war natürlich willig, aber er konnte sich den Trip nur leisten, wenn er das nötige Geld aufbringen konnte. Eine größere Revision, von der wir nicht genau wissen, worum es sich handelt, es muss allerdings ein, ja, buchstäblicher Roman gewesen sein. Er brachte schließlich den nötigen Betrag und Mitte April machte sich Lovecraft dann auch auf die Reise. Die Fahrtkosten von Providence nach Deland betrugen etwa $36 und für alle unterwegs anfallenden Ausgaben standen ihm dann insgesamt nur noch rund $30 zur Verfügung. Und er sagt auch, er hätte sich noch nie auf den Weg gemacht mit so wenig Geld, das ihm zur Verfügung gestanden hat. Wie üblich machte er unterwegs Stationen, zum Beispiel in New York und Charleston, wo er jeweils eine knappe Woche blieb, und als er endlich in Deland ankam, war es schon Anfang Mai. Das Anwesen der Barlows, das übrigens noch immer steht und wen es mal in die Gegend verschlägt, der sollte es natürlich aufsuchen, das bestand aus einem zweistöckigen Blockhaus sowie einem angrenzenden Teich und war umgeben von Wäldern. Der nächste Nachbar rund 3 Meilen entfernt, also in relativer Einsamkeit. Barlow nahm Lovecraft an der Bushaltestelle in Empfang und er hat auch seinen ersten Eindruck von dem Freund geschildert. Er sprach endlos mit einer zwar angenehmen, aber irgendwie rauen Stimme. Er entpuppte sich als Mann mit einer weichen Haut und einem Dante nicht unähnlichen Gesicht. Sein Haar war kurz, dünn und grau. Insgesamt blieb Lovecraft ganze 6 Wochen bei Barlow und erstaunlicherweise weiß man gar nicht so genau, was er dort die ganze Zeit gemacht hat. Nur so viel ist klar, dass Barlow einer seiner vertrautesten Brieffreunde wurde, und zwar in viel stärkerem Maß als zum Beispiel Derleth, Wandry oder Howard. Dazu muss noch gesagt werden, dass Barlow zu dem Zeitpunkt kaum 16 Jahre alt war und, wie wir auch schon bei dir gehört haben, Mirko, zu dem Zeitpunkt, als sich die beiden kennengelernt haben und angefangen haben, sich gegenseitig Briefe zu schreiben, war Barlow tatsächlich erst 13 Jahre alt, was Lovecraft aber am Anfang gar nicht so richtig klar gewesen ist. Letztendlich verdanken wir Barlow Informationen über diesen Florida-Trip. Er plaudert da auch ganz interessante Sachen aus dem Nähkästchen. Zum Beispiel präsentiert er teilweise einen ungewöhnlich kritischen Lovecraft, der sich ja so ein bisschen abfällig auch über seine Freunde geäußert haben soll. So soll er sich zum Beispiel über Long folgendermaßen geäußert haben. Er ist ein Bolschewist, Poser und sogar so geldgierig, dass er Briefe berühmter Leute an ihn verkauft hat und sogar den Spazierstock seines Großvaters. Ja, also das muss für Lovecraft natürlich ein absolutes No-Go gewesen sein, die Erinnerungsstücke der Großeltern zu verkaufen. Ja, dazu kann ich weiter gar nichts sagen. Wie gesagt, Barlow schreibt das hier so und wir müssen das mal so stehen lassen. Dann ist da natürlich noch eine schöne Anekdote, die vielleicht auch dem einen oder anderen bereits bekannt ist. Barlow, Lovecraft und ein Gehilfe gehen Beeren sammeln und auf dem Rückweg setzt sich Lovecraft ab und sagt, er käme dann später nach und würde die provisorische Brücke über den Bach benutzen, die Barlow ihm vorher angezeigt hätte. Ja, das Ende vom Lied war, dass Lovecraft schließlich nass wie eine Katze bei Barlows aufschlug und von seiner Bärenausbeute nur noch ein kleiner Rest übrig gewesen ist.
Ja. Entschuldigung, zu Barlow müssen wir natürlich sagen, auch den werden wir nochmal etwas genauer unter die Lupe nehmen müssen, denn er wurde von Lovecraft als sein literarischer Nachlassverwalter bestimmt.
Ja, auf jeden Fall, na klar, dessen Rolle, gerade nach Lovecrafts Tod, die wird uns nochmal sehr interessieren.
Genau.
Ja, es gibt eine Erinnerung von Barlow, es gibt mehrere, aber die, die ich jetzt meine, heißt The Wind That Is in the Grass. Und hier gibt er eben Eindrücke von diesem denkwürdigen Besuch wieder. Und da schreibt er halt auch, was sie so getan haben. Wir ruderten über den See und spielten mit den Katzen oder spazierten mit den Katzen über die Landstraße, als die sagenhafte Sonne hinter Kiefern und Zypressen unterging. Vor allem sprachen wir in erster Linie über die fantastischen Geschichten, die er schrieb und die ich versuchte zu schreiben. Beim Frühstück berichtete er uns von seinen Träumen. Unsere Gespräche waren gespickt mit Referenzen an Ghule und schrecklichen Gewölben auf der Oberfläche fremder Sterne. Lovecraft las auch einige seiner eigenen Geschichten vor. Und ja, er muss das wohl mit, wie wir auch schon gehört haben, durchaus mit Talent getan haben, mit unheimlicher Betonung und Pausen an den richtigen Stellen, also dass es einen richtig gegruselt hat. Er las natürlich auch mit einer Betonung im Stil des 18. Jahrhunderts und zum Beispiel hat er Servant für Servant oder Me anstatt My gesagt. Auch wenn es in der Gegend um Deland wenig Altertümer gab, entdeckte Lovecraft zum Beispiel eine spanische Zuckerfabrik, erbaut von 1763, und ebenso eine Franziskanermission von 1696. Also auch in dieser Hinsicht ist er offensichtlich auf seine Kosten gekommen. Anfang Juni machte er einen Ausflug nach Silver Springs, das liegt etwa 45 Meilen nordwestlich von Deland, und er hat dort eine Postkarte an August Derleth verfasst. Da lesen wir: Am Kopf des Silver River gibt es einen friedlichen Teich, auf dessen erodierten Grund sich riesige Abgründe öffnen, eindeutig sichtbar in einem Boot mit einem Glasboden. Wohingegen der Silver River selbst ein tropischer Dschungelstrom ist, ähnlich dem Kongo oder Amazonas. Der Film Tarzan wurde hier gedreht. Ich fuhr 5 Meilen flussabwärts und sah Alligatoren in ihrer natürlichen Umgebung. Als sichtbare Erinnerung an diesen denkwürdigen Florida-Trip 1934 ist übrigens eine Fotografie von Lovecraft entstanden, die zum Beispiel auch den zweiten Band von I Am Providence ziert. Aufgenommen wurde das Bild von einem gewissen Lucius B. Truesdell und man kann schon sagen, es gehört auch mit zu den bekanntesten Ansichten Lovecrafts, deren Abzug er selbst auch immer wieder an Freunde und Kollegen geschickt hat. So hat man das ja damals gemacht, man ließ Aufnahmen von sich fertigen und hat sie als Freundschaftsbeweis, Dankesgabe oder was auch immer in Briefe gesteckt, um sie seinen Freunden oder Bekannten übermitteln zu können. Ja, das soll es bis hierher gewesen sein für das Jahr 1934. Beim nächsten Mal werde ich noch 2, 3 andere Sachen erwähnen, die Lovecraft verfasst hat. Keine Weird Fiction, sondern einige Essays und ja, noch 2, 3 Leute erwähnen, gewisse Ereignisse. Und dann sind wir eigentlich mit dieser Periode 1933 bis 35 auch schon wieder durch.
Wir nähern uns dem Ende, aber... Lieber Insiders, ihr wisst, wir nehmen donnerstags auf. Es ist Donnerstagabend, 7:45. Unsere Aufnahmerunde ist jetzt fast beendet. Aber wenn ihr das hört, dann ist es Sonntag. Sonntag, der 20. August, Lovecrafts Geburtstag. Und vorher gratuliert man ja nicht. Wir werden es über Twitter tun. Eine Sache, weil wir gerade eben von den Fischer Verlagen gesprochen haben. Eine frühere Kollegin aus der Buchhandlung hat mich auf was aufmerksam gemacht. Und zwar wird voraussichtlich am 21. September erscheinen von Leslie Klinger Lovecraft das Werk. Diese große annotated Werkgeschichte, die im Deutschen im Englischen mit einem Vorwort von niemand Geringerem als Alan Moore herausgegeben wurde. Ich habe es als Hardcover aus Amerika bekommen. Ein Riesending. Wie die Ausgabe im Fischer Verlag sein wird, weiß ich nicht. Aber haltet die Augen offen. Leslie S. Klinger, Lovecraft, H.P. Lovecraft, das Werk im Fischer Verlag. Stolze 68 Euro wird es kosten und voraussichtlich am 21. September plus minus im Buchhandel erscheinen.
Ich habe gehört, dass die das als Pocket-Format im Schuber herausbringen werden.
Nein, natürlich nicht.
Nein, das ist eins von diesen Büchern, die man auf den Tisch legen muss, um es überhaupt lesen zu können, oder?
Ja, richtig, ja. Ich habe schon gesagt, ich möchte einen Einzeltisch dafür haben, aber das wurde vom Familienkollektiv natürlich abgeschmettert. Ja, aber es ist, es erscheint in Deutsch, und wenn es analog zur englischen oder zur amerikanischen Ausgabe ist, dann ist es wirklich eine Fundgrube. Das ist geschrieben, in der Mitte ist der Text. Und wenn ihr die Ulysses Jubiläumsausgabe aus dem Surkamp Verlag, die vor ein paar Jahren erschienen ist, kennt, dann wisst ihr, etwa die Hälfte der Seite ist Text zur Innenseite hin, und links beziehungsweise rechts an den Seitenrändern sind Annotationen. Es sind Fotos darin. Es ist wahnsinnig viel Zusatzmaterial, wenn man es denn gefunden hat, und wo es erschienen ist, Querverweise, Originalcover, Fotos, eine ganze Menge Zusatzmaterial, was eigentlich nur noch geschlagen werden kann durch die Annotated Lovecraft-Geschichten, die Joshi mal herausgegeben hat. Und zwar Joshi und Peter Cannon. Das ist erschienen bei DTP Literature im englischen Original, auch mit wahnsinnig viel Zusatzmaterial vollgestopft. Also haltet die Augen offen. Dieses Werk, meiner Meinung nach, lohnt es sich.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Buchtipp. Ich habe auch noch einen Tipp, wo du gerade vorhin das Haus in der College Street so ausführlich vorgestellt hast. Habe ich nach einem Link gesucht, der vor 2 Jahren mal die Runde gemacht hat, vor fast genau 2 Jahren, September 2015, bin auch noch fündig geworden. You can rent an apartment in H.P. Lovecraft's former home for $965 per month. Dabei handelt
pro Monat?
Ja, genau, pro Monat. Dabei handelt es sich nicht um das Haus in der College Street, sondern 10 Barn Street, wo er von 1926 bis 1933 gewohnt hat. Und da ist tatsächlich eins von diesen Studio Apartments vermietet worden oder annonciert worden. Womöglich nicht dass dieselbe Räumlichkeit, die Lovecraft bewohnt hat, aber es sind 3-4 Fotos drin, die geben einen ganz guten Überblick, wie diese Räumlichkeiten da geschnitten gewesen sind. Und ja, es scheint auch noch relativ viel historische Details und ja sogar Mobiliar vorhanden zu sein. Kann natürlich auch sein, dass es dem Einrichtungsstil geschuldet ist. Aber der Bewohner zu der Zeit, als diese Bilder gemacht wurden, der muss sich darüber im Klaren gewesen sein, weil es gibt so einen Kamin, und auf dem Kaminsims ist eine Abbildung von Lovecraft abgestellt, irgendein Bild in einem Rahmen. Und zwar diese erwähnte Aufnahme von mir eben, von dem Truesdale. Also ja, stellen wir auf jeden Fall rein in die Shownotes den Link, dann könnt ihr euch dieses Apartment in der Barn Street mal anschauen. Es sieht echt sehr gemütlich aus.
Und wie ich schon erwähnt habe, auf Google Street View kann man durch Providence gehen. Das lohnt sich. Es ist interessant. Natürlich ist es nicht mehr das Providence, was Lovecraft gekannt hat. Insbesondere Downtown sieht es jetzt mittlerweile ganz anders aus. Providence war ja finanziell arg gebeutelt. Aber man hat sich dann, es gibt ein Bildband über die Wandlungen von Providence. Bedauerlicherweise ist der nicht mehr zu erhalten. Oder sagen wir mal, natürlich. Und bedauerlicherweise ist er nicht mehr zu halten. Aber ich konnte ihn mal einsehen, und man sieht schon, dass die Innenstadt von Providence eine ganze Menge gemacht hat. Das, ja, wenn man es sich ansieht per Google Street View, man hat nicht wirklich einen Eindruck davon, wie die Stadt zu Lovecrafts Zeiten gewesen ist. Aber einige Ecken und einige Häuser dort sind in diesem Stil, wie er sie gesehen hat. Wir haben ja gehört, das Haus 66 College Street ist versetzt worden. Das ist in Amerika typisch. Die versetzen ständig irgendwelche Häuser, aber die bestehen ja auch nur aus Holzwänden. Das ist also bei denen quasi so ab Werk geliefert. Schaut bei Google Street View einfach mal rein. Gibt als Ausgangspunkt vielleicht die Angell Street ein oder den Blackstone Park oder 66 College Street, und dann geht einfach mal Richtung Downtown oder Richtung Brown University. Es lohnt sich durchaus, da mal einen kleinen Spaziergang virtuell durchzumachen.
Ja, wunderbar, würde ich sagen. Und ansonsten, ja, das war's für heute, oder?
Das war's für heute, ja, in der Tat. Alles klar, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wir verbleiben mit den allerbesten Grüßen, wie üblich. Ich bin Mirko.
Ich bin Axel, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut, tschüss.
Macht's gut, tschüss.
That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.